Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In diesen Tagen beschäftigen wir uns verstärkt mit dem Thema Migration im Programm. Und in diesem Zusammenhang kann man auch einen Roman stellen, der von historisch erzwungener Migration erzählt, von der Fluchtankunft und dem oft vergeblichen Bemühen, sich im neuen Land zu integrieren. Und dieses Schicksal haben viele deutsche Künstlerinnen und Künstler erfahren, die sich vor dem Naziterror in die USA gerettet haben nach 1933. Etliche Berühmtheiten haben es geschafft und von den anderen erzählt nun die Schriftstellerin Susanne Schädlich in ihrem neuen Roman Kabarett der Namenlosen. Guten Tag, willkommen in der Lesart, Frau Schädlich.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Es gibt inzwischen sehr, sehr viele kulturhistorische Darstellungen dieser Exilsituation. Ich vermute, dass Sie diese alle gelesen haben für Ihre eigene sehr aufwendige Recherche, die man Ihrem Buch auch sofort ansieht. Was hat Sie aber angespornt, inspiriert, einen Roman aus diesem vielschichtigen Stoff zu entwickeln? Hat Ihnen etwas gefehlt?
Naja, es ist ja eher eine Dokufiktion und das ist ja sowieso das, was ich gerne mache. Also Fakten, also eine wahre Geschichte suchen, Menschen, die wirklich gelebt haben und deren Geschichte zu erzählen. Also alles ist, wie Sie schon sagten, akribisch recherchiert. Die Darstellung aber dann ist fiktionalisiert.
Man, alle diese Namenlosen haben natürlich einen Namen.
Ja.
In Deutschland waren sie nämlich richtig berühmt,
genau.
Erfolgreich. Nur wurden sie eben vergessen. Gehen wir mal gleich zu einem, der mir auch nicht bekannt war. Leopold Jessner. Mhm. Wer war er?
Leopold Jessner. Also mir war der auch nicht bekannt, bevor ich dafür angefangen habe zu recherchieren. Und das war noch in L.E., ehrlich gesagt, als ich mich noch der Illusion hingab, ich würde eine akademische Laufbahn einschlagen wollen. Und das war eigentlich Thema einer Dissertation über den Jewish Club, dessen Präsident er war. Der Club war eine sehr große Migrantenorganisation. Er machte sie groß, aber zuvor in Deutschland von 1919 bis 1930 war er der erste Generalintendant des preußischen Staatsschauspiels. Und das Besondere daran, dass er berufen wurde, war, er war A. Jude und zweitens Sozialdemokrat und er revolutionierte die Bühne. Und dass er in Vergessenheit geraten ist, ist mir eigentlich ehrlich gesagt ein Rätsel. Denn Piscator ist es nicht und Brecht auch nicht. Und er war eigentlich derjenige, der, also ohne ihn wären die beiden gar nicht möglich gewesen oder hätte es sie vielleicht so nicht gegeben.
Ich meine, dieser German Jewish Club of 1933, so hieß er, ne, der da gegründet wurde, von den jüdischen Exilanten in Kalifornien und die Leopold Jessner mit dem Vorsitzenden. Was haben die denn gemacht? Was war so der Zweck? War das einfach nur auch so ein, da treffen wir uns, da sind wir zusammen?
Naja, es war eigentlich ursprünglich als Hilfsorganisation gedacht für Immigranten. Da konnte man Englisch lernen, das war eine Arbeitsvermittlung, die haben Unterricht gegeben in Demokratisierung, amerikanische Geschichte etc. pp. Sollte auch eine, also sozusagen eine Assimilierungsstufe sein für die Leute, die da ankommen. Aber als nachdem Leopold Jessner Präsident geworden war, 1940, wurde der Club Veranstaltungsorganisation. Das heißt, er hat dafür gesorgt, mit noch anderen seinen Schauspielern, die dann auch kamen, dass eine Bühne geschaffen wurde für die Leute, die eben keine mehr hatten. Es wurden Theateraufführungen gemacht, Lesungen fanden statt, Musikabende fanden statt und es waren immer Abende mit den Leuten, die früher in Deutschland berühmt waren und dort nicht mehr. Also sprich, da hat Alfred Polgar gelesen, da haben Leute gespielt wie Holländer, da haben auch Bekannte gelesen, die Großkopferten wie Thomas Mann oder so, aber es galt eigentlich, denen eine Bühne zu geben, die keine mehr hatten.
Mein Hauptort dieser Exzellenten und auch ihres Buches, das ist eben Kalifornien. Dort haben sich nicht nur eben die Superprominenten wie Thomas Mann, Leon Feuchtwanger oder Bertolt Brecht angesiedelt, weil viele zog es auch dahin, weil sie auf Hollywood gehofft haben, auf die Filmfirmen, die immer so Bedarf an guten Drehbuchautoren hatten und die Studios gaben etlichen auch befristete Verträge und mit Leopold Jessner saßen dann so Autoren wie Alfred Döblin, ja, Berlin-Alexanderplatz, Bestsellerautor, Heinrich Mann oder eben der Polgar, auch Ludwig Marcuse, der Philosoph,
Ludwig, ja, genau.
Und sogar ein Franz Werfel, der in den 1920er Jahren wirklich ein internationaler Star schon war, saßen da in den Writers Rooms und man denkt, wow, was für eine geballte Geistespower, warum wurde so wenig draus?
Na, die sprachen halt einfach die Sprache nicht.
Das war der erste Grund.
Und außerdem waren diese Verträge befristet. Die galten als Eintrittskarte in die USA. Ohne diese Verträge gab es keine Visa für diese Leute. Und dann haben die da ihre Zeit abgesessen in den Studios. Und die Producers waren auch gar nicht interessiert an den Sachen, die die da gemacht haben. Döblin hat das mal als sitzhaft bezeichnet. Aber in meinem Buch geht es ja nicht um diese Autoren, von denen jeder spricht, sondern es geht um die Schauspieler und eben auch um Leopold Jessner. Der ist die Hauptfigur und er hat schon in Deutschland oder erst in Königsberg, da war er Leiter des neuen Schauspielhauses in Königsberg, hat dieses Theater zur wichtigsten Expressionistenbühne gemacht und wurde dann 1919 nach Berlin berufen. Und hat dann dort eigentlich den Staub der Jahrhunderte aus dem Theater gefegt. Er hat das Bühnenbild versachlicht, er hat unbekannte Schauspieler auf die Bühne gebracht, er hat unbekannte Autoren auf die Bühne gebracht. Also mit Repertoire und Ausstattung hat er das Theater modernisiert und mit seinen Schauspielern, so nenne ich sie immer, da gehört Alexander Granach dazu oder Fritz Kortner, Ernst Deutsch, hat er dann, die haben sich dann in L.E. wieder getroffen. Und diese Menschen hatten eben dort, weil sie die Sprache nicht sprachen, Englisch oder erst sehr mühselig erlernen mussten, keine Möglichkeit zu arbeiten.
Wie hielten die sich eigentlich über Wasser? Ich meine, man weiß die Geschichten beispielsweise von Heinrich Mann, der in so einer dürftigen Wohnung in Santa Monica gelebt hat und von den Almosen seines Bruders gespeist wurde, von Thomas, der in einer Villa wohnte mit Personal und allem Schnick und Schnuck. Aber wovon haben die Namenlosen wirklich im Wortsinn gelebt?
Ja. Es gab den European Film Fund. Der wurde gegründet von dem Agenten Paul Kohner und auch von Wilhelm Dieterle. Das war auch ein berühmter Schauspieler und Regisseur, der aber schon vor der Nazi-Zeit nach Amerika emigriert war und dort gut im Filmgeschäft untergekommen war. Und die Frau von Bruno Frank und das ist Liesel Frank und auch die Frau von Wilhelm Dieterle, Charlotte Dieterle, die leiteten diesen European Film Fund. Die haben Spenden gesammelt von wohlhabenderen Immigranten, deutsch-jüdischen Immigranten, aber die haben auch von Amerikanern Spenden bekommen und gut verdienende Schauspieler, zum Beispiel Marlene Dietrich oder so, die haben Prozente ihrer Gage abgegeben und mit diesem Geld haben die dann Leute wie Heinrich Mann oder auch Leopold Jessner oder Ludwig Marcuse und so weiter unterstützt. Also Leopold Jessner hat beispielsweise $50 bekommen pro Monat. Der Generalintendant des preußischen Schauspiels lebte in L.E. von Almosen.
Ihr Roman spielt aber nicht nur in Kalifornien, Frau Schädlich, sondern auch in Europa. Sie erzählen nämlich auch die Verfolgungsgeschichten der späteren Nachkommen. Zum Ende des Buchs widmen Sie ganze Kapitel auch den Schicksalen der in Europa gebliebenen Verwandten. Und die meisten wurden in Auschwitz und anderen Konzentrationsvernichtungslagern umgebracht. Im Anhang finden sich außerdem Gedenkblätter, fand ich sehr schön, auf denen Sie die Lebens- und Sterbedaten all dieser Menschen auflisten. Das war Ihnen wichtig?
Das war mir insofern wichtig, als die Kapitel über die in Deutschland Verbliebenen, das sind ja Verwandte von denen, die in Amerika sind, also der Emigrierten. Und ich wollte das so kontrapunktieren, ne? Das Paradies, in dem die da sitzen, in diesem Kalifornien, in dem es ja, auch wenn es einem schlecht ging, eigentlich immer noch gut ging. Und die Fallhöhe war einfach so groß, ne? Für diese ehemaligen Berühmten, die dann da in L.E. von Almosen leben mussten. Aber nichtsdestotrotz war eben auch das Schicksal der Verbliebenen in Deutschland wichtig. Und auch für die, die da in L.E. waren, war es ja auch ein Hin- und Hergerissensein zwischen der alten und der neuen Heimat und dieser Untätigkeit, zu der sie verdammt waren, dass sie denen nicht helfen konnten. Man brauchte Geld, um Leute rüberzuholen. Die hatten aber keins. Und so wollte ich eben auch deren Schicksal schildern. Und im Übrigen rührt ja daher auch der Titel dieses Romans, denn es kommt ein Kabarettist vor, Erich Lowinski, der es übrigens nach L.E. tatsächlich schafft, aber sein Bruder nicht. Und der hatte eben in den 20er Jahren dieses berühmte Kabarett der Namenlosen, praktisch das Deutschland sucht den Superstar der 20er Jahre gewesen.
Jetzt haben Sie noch eine wunderbare Pointe aufgelöst, da hätte ich Sie auch noch gefragt, aber so. War herrlich jetzt, danke schön. Kabarett der Namenlosen, der neue Roman von Susanne Schädlich, jetzt im Arco Verlag erschienen mit 244 Seiten für 22 Euro. Alles Gute dafür Ihnen, Frau
Vielen
Schädlich,
Dank.
Und schönen Dank für den Besuch, dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Tschüss.
Tschüss.